Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo, willkommen am Telestammtisch zu einer Besprechung, auf die ich sehr gespannt war, nämlich zu Happy Gilmore 2. Der erste Teil ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Rechnen wir mal zusammen. Das müssten 29 Jahre ist es her. Und wesentlich älter bin ich und noch viel älter ist der Sven. Hallo Sven. Sven, hast du den ersten Teil, du hast ihn wahrscheinlich gesehen, ne? Dumme Frage eigentlich. Hast du den damals schon gesehen oder ist das so ein Film, den du erst vor ein paar Jahren vermutlich irgendwann mal beim Streaming durchsuchen entdeckt hast?
Nee, der kam raus und dann auch relativ schnell, glaube ich, war das damals, ja, im Videorekorder. War das damals so, ja, es war noch Videozeit, ne? Und, glaube ich, ja, 28, ja klar, natürlich 28 Jahre. Und ja, nee, kam raus und war dann sofort als die Komödie, die man sich auf jeden Fall angucken muss, gekennzeichnet.
Ja. Der Film ist in der Karriere von Adam Sandler bedeutend, sehr bedeutend. Er kam 1996 raus, ein Jahr nach Billy Madison. Und wer sich mit Adam Sandler ein bisschen auskennt, der weiß, in den meisten seiner Filme gibt es ja dieses Logo von diesem Golfball Happy Madison. Und der Name kommt natürlich dann von Billy Madison und Happy Gilmore. Und das sind auch die zwei Filme, würde ich jetzt mal behaupten, die dafür gesorgt haben, dass Adam Sandler von einem Komiker, der hauptsächlich im Fernsehen bei Saturday Night Live aufgetreten ist, zu einer populären Gestalt ist. Und ja, dann über die Jahre hinweg wirklich Dutzende, oder nicht Dutzende, aber sehr viele Komödien gedreht hat, die ja in der Kritik standen, weil sie, naja, weil die meisten sie, was heißt die meisten, aber sehr viele sie sehr, sehr furchtbar finden. Ich sag's direkt, bei mir ist Adam Sandler immer so ein Hit and Miss. Es gibt wirklich viele Filme mit ihm, die mag ich. Es gibt auch wirklich viele Filme, die ich finde ich ganz, ganz furchtbar. Aber was ich diesem Herren nicht nehmen kann, ich halte ihn für, ich würde sagen, mit einer der sympathischsten Figuren, die so in Hollywood rumlaufen. Man hört eigentlich nur Gutes von ihm, außer halt eben, wenn es um seine Filme geht. Sven, wie stehst du denn zu dem Batman, Herr Sandler?
Ja, mir geht's genauso. Also es gibt ein paar Komödien, die finde ich mega, die konnte ich mir auch immer wieder angucken, die machen wirklich so ein bisschen, die machen wirklich so ein Happy Laune Teil, macht unheimlich viel Spaß, aber es gibt halt auch zum Beispiel Waterboy, den kann ich mir weder in der Synchro noch, ja, die Originalfassung ist ein bisschen besser, aber das ist was ganz Schreckliches, also das verursacht echt Schmerzen in mir und ich guck viel Scheiß.
Das kann ich
so verstehen. Ja, so die ernsteren Sachen, da gibt's auch ein, zwei, die ich ganz gerne mag. Also ja, es ist wirklich ein Hit and Miss. Also entweder top oder, och nee.
Ja, was ja auch immer top ist, sind ja Sequels, wie jetzt hier Happy Gilmore, der, ich sag das bereits, fast 30 Jahre gebraucht hat. Wenn ihr jetzt aber glaubt, das ist der Rekordhalter, think again. Ich habe mal so ein paar Filme rausgesucht mit dem größten Abstand zwischen dem letzten Teil und dem ersten Teil. Also zum Beispiel Beverly Hills Cop 3 zu Beverly Hills Cop 4, 30 Jahre. Ja, pass auf, komm, wir machen ein kleines Quiz. Pass auf,
oh Gott. Sven,
du bist jetzt der Kandidat. Du musst einfach nur sagen, wie viele Jahre sind vergangen zwischen diesen Filmen. Was glaubst du, wie viele Jahre sind vergangen zwischen Der Prinz von Zamunda und Der Prinz von Zamunda 2?
Warte, ach Gott, ich bin doch so scheiße im Rechnen. Moment, warte mal. Es müssten locker 30 sein.
33 Jahre, ja. Okay. Was glaubst du, wie viele Jahre sind vergangen zwischen dem ersten Tron und Tron Legacy?
Oh, der erste Tron war auch 80er. So, 25, nee, kann nicht sein, 80, 30. Ja, 28, 29 Jahre auch.
Punktlandung, 28 Jahre. Wunderbar, okay. Kommen wir ein bisschen was zu Aktuellerem. Was glaubst du, wie lang war die Zeitspanne zwischen Top Gun und Top Gun
Maverick? Ja, ich wusste es, dass es kommt. Ich wusste es. Ich wusste es. Ach Gott. Das muss definitiv mehr sein. 37 Jahre?
Fast 36 Jahre.
Ah!
Ja. Knapp dahinter übrigens der Zeitsprung zwischen Blade Runner und Blade Runner 2049. Das waren nämlich nur 35 Jahre. Und Wenn ihr jetzt wissen wollt, was sind denn die zwei Filme mit der größten Zeitspanne zwischen dem ersten und dem zweiten Teil? Ich verrate es euch gleich. Jetzt kommen wir aber erstmal zu Happy Gilmore 2 zurück, der seit der 25.07. exklusiv bei Netflix läuft. Netflix ist ja so die neue Heimat von Adam Sandler. Da hat er auch den Film Murder Mystery gedreht, beziehungsweise hat mitgespielt. Inszeniert wurde er von Kyle Newarchek, der jetzt auch bei Happy Gilmore 2 die Regie geführt hat. Und jetzt, glaube ich, können wir langsam auch mal über den Film reden. Und um das einzuleiten, lieber Sven, kannst du uns eben kurz abholen, worum geht es denn in Happy Gilmore 2?
Also, Happy ist pleite, Witwer und arbeitet in einem Supermarkt. Seine Golfkarriere liegt schon Jahre zurück. Aber um die Ballettausbildung seiner Tochter zu finanzieren, greift er wieder zum Golfschläger, muss sich gegen eine neue Liga behaupten und alte Verbündete und Feinde tauchen wieder auf.
Vielen Dank. Wenn ihr jetzt so ein bisschen das Gefühl habt, gibt es da kein Golfturnier wie im ersten Teil? Weil es ist ja letztlich auch eine Sportkomödie und das klingt gerade irgendwie so ein bisschen seltsam, so die Geschichte. Lasst euch gesagt sein, was mir aufgefallen ist bei der Sichtung des Films ist, der braucht echt verdammt lange, bis er mal irgendwie so ein bisschen Zugkraft entwickelt. Ich hatte das Gefühl, am Anfang wird ja halt eben viel erzählt, wie es Happy Gilmore ergangen ist. Und dann, ich würde sagen, die erste fast Stunde ist einfach nur so ein Reingeschmeiße von anderen Figuren, von Story-Ideen, bis es wirklich dazu kommt, dass ich das Gefühl hatte, okay, mir wird jetzt hier wirklich eine richtig kohärente Geschichte erzählt, dauert das echt ein bisschen lange. Oder siehst du was anders?
Nee, ging mir auch so. Wobei ich sagen muss, so am Anfang hat's mich, so die erste halbe Stunde hat's mich nicht gestört. Weil du hast so dieses Grundding so ein bisschen mitgekriegt, okay, du weißt so, ja, alles klar, der versucht jetzt halt sein Leben wieder in den Griff zu kriegen und seine Tochter halt zu fördern. Der Rest ist ja mit seinen Jobs, was sie da treiben, ganz cool, von seinen 5 Kids. Und ja, das fand ich jetzt alles gar nicht mal so arg schlimm. Du hast schon so die ersten Rückkehrer auch drin, wo du denkst, ah, schön, dass man den mal wieder sieht. Aber so die zweite halbe Stunde dachte ich auch, oh, hopp, jetzt kommt man in die Puschen. Wir sollten mal langsam zur Tat schreiten.
Ja, also der Film erinnerte mich so ein bisschen auch an diese Kindsköpfe-Filme von Adam Sandler, die ja, glaube ich, nur existieren, weil er mit Kumpels einen Film drehen wollte. Und das hast du hier auch. Im Gegensatz zu Kindsköpfe 1 und 2 sei aber gesagt, ich konnte mit Happy Gilmore wesentlich mehr anfangen. Aber man merkt halt schon, hier werden halt wirklich so viele bekannte Gesichter reingeworfen. Also ich bin mir sehr sicher, dass keine 3 Minuten vergehen, ohne nicht irgendein bekanntes Gesicht zu gesehen zu haben. Wobei, ausgenommen natürlich irgendwelche US-Sportler-Stars, da bin ich halt raus. Aber wenn wir jetzt hier aufzählen würden, welche bekannten Leute da mitspielen oder wie viele Rückkehrer aus den ersten Teil es gibt, das ist schon ziemlich viel. Und man muss auch sagen, es hat mir besonders gefallen, dass Adam Sandler diese Figuren auch immer so ein bisschen mit Respekt behandelt und ihn auch immer so ein bisschen auch was ihn auch was gönnt. Also so zum Beispiel eine Figur aus dem ersten Teil, sein Caddy, der immer so ein bisschen drangsaliert worden ist, der ist hier halt eben jetzt ein Golfprofi. Und das sind so Kleinigkeiten. Also man merkt schon, dass Adam Sandler da schon das Herz am rechten Fleck hat. Er hat ja auch zusammen mit Tim Hurley das Drehbuch geschrieben und die beiden sind auch, glaube ich, schon 20, 30 Jahren auch Partner, also berufliche Partner. Also so sehr der Film narrativ für mich nicht, also er funktioniert schon, aber er funktioniert erst sehr spät. Ich habe mir das aber gefallen lassen, weil ich es irgendwie total charmant fand, was er da macht. Also für mich wirkte halt Happy Gilmore 2 oftmals wie so ein Klassentreffen, aber ein schönes Klassentreffen. Eines, was nicht so peinlich ist. Ich hatte damit durchaus meine Freude. Wie siehst du?
Also mit Respekt behandelt ein paar, ja. Ein paar Charaktere fand ich einfach nur vor die Kamera geschubst. Da haben sie nichts Großartiges draus gemacht. Und es gab halt auch ein paar Situationen, wo ich gedacht habe, fahrt es doch mal ein bisschen zurück, können wir uns mal auf den Hauptkern konzentrieren, weil das so dieser Mannschaftssport, wenn er dann gegen diese Maxi-Liga da antritt, das sollte ja eigentlich ein Highlight sein, aber das gerät für mich so ein bisschen aufgrund der, wir müssen jetzt das nochmal zeigen und wir müssen jetzt den Charakter nochmal reinschmeißen und wir müssen dies nochmal reinschmeißen, gerät das für mich so ein bisschen ins Abseits. Das fand ich eigentlich schade, weil dieses letzte Turnier, was ja als Highlight präsentiert werden sollte, dachte ich mir, ey, da hätte man gerade so auch mit den Gimmicks, die dann auf einmal rauskommen, und natürlich wird unfair gespielt, keine Frage, aber da hätte man ein bisschen mehr draus machen können. Da hätte man das Ganze noch ein bisschen mehr aufpeppen können. Vielleicht auch ein Ticken spannender. So das Golfturnier fand ich, gerät aufgrund der vielen Charaktere und vielen Sachen, die sie dann noch irgendwie mit reingestopft haben, so ein bisschen ins Abseits, fand ich schade.
Ja, wobei ich fand halt gerade das Geile an diesem Golfturnier, also kurz erklärt, es wird so eine neue Golfliga etabliert oder aufgemacht und da ist halt Spektakel, ist halt da der Star. Ne, da sind dann so, also man kann das vielleicht ein bisschen nennen, so Extrem-Mini-Golf. Die haben auch ein paar echt hübsche Ideen und ich finde das als Ausgangslage echt ganz cool, dass dieser alte Happy Gilmore sich jetzt damit irgendwie zurechtfinden muss, dass halt eben ja eine neue Musik gespielt wird und trotzdem bleibt ja auch dort irgendwie der Außenseiter. Also es bleibt eine Außenseitergeschichte. Und das sollte auch erwähnt werden, also er hat ja im ersten Teil, war er ja erfolgreich und dann erfahren wir halt eben, dass es dann klassischerweise der Absturz kommt. Und ich finde es immer ganz, ganz nett, weil Adam Sandler kann halt einfach diese in Anführungszeichen Loser-Figuren recht gut verkörpern. Da ist er, glaube ich, immer mit am besten. Ich mag Adam Sandler nie, wenn er den puren Assi spielt. Also als Beispiel Big Daddy fand ich ihn furchtbar, weil er da einfach nur so ein rotziger Kerl war. Das hat mir nicht gefallen. Aber so als Happy Gilmore, weiß ich, das ist für mich, glaube ich, seine Paraderolle. Und die füllt er auch hier wieder sehr gut aus. Wird dir denn Adam Sandler allgemein hier gefallen?
Nee, super. Also super sympathisch. Ich finde auch, es kam sofort so dieser Happy Gilmore-Vibe auch zurück. Auch wenn er natürlich jetzt schon älter geworden ist, wie wir alle. Aber ich hatte meinen Spaß mit ihm dran. Also man nimmt ihm die Rolle immer wieder ab. Und ich finde auch, das mit einer der liebsten Komödien von ihm, ja.
Und was sagst du, wie der Film, jetzt kommt ein hartes Thema, was sagst du denn dazu, wie der Film mit dem Thema Alkoholismus umgeht? Denn Happy ist ja, also das kann man verraten, nach den ganzen Rückschlägen in seinem Leben verfällt er halt dem Alkohol. Und ich finde, man darf über alles Witze machen, auch über Alkoholismus. Ich fand es aber ein bisschen schade, dass sie dann doch die Ernsthaftigkeit des Themas mir zu oft haben aufgegeben lassen, um darauf so billige Witze zu machen. Zum Beispiel gibt es zu Beginn des Films so ein Running Gag, dass Happy Gilmore überall irgendwie Alkohol versteckt hat. Also selbst in Golfbällen oder so. Das ist ganz interessant, ganz nett gemacht. Da sind auch ein paar nette Ideen drin und ich möchte das auch nicht verteufeln. Aber irgendwann dachte ich mir so, ja, traut euch doch mal da ein bisschen auch ehrlich zu sein und mal wirklich zu sagen, wie scheiße das ist. Und das sei auch gesagt, das ist kein Film, der sich über Alkoholiker oder so lustig macht, aber irgendwie finde ich, dass die Thematik hier so ein bisschen, kann man sagen, verfehlt beim Film wie Happy Gilmore, aber ich fand es halt ein bisschen fragwürdig. Wie hast du das gesehen?
Also ich fand es deplatziert, weil ich finde, in so einer Komödie, da kannst du dich vielleicht ein-, zweimal so über diese Verstecke drüber lustig machen. Das fand ich auch ein-, zweimal ganz nett. Da gab es auch ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, haha, da habe ich auch ein bisschen gelacht. Aber der Rest dachte ich mir, und das fand ich schon jetzt nicht herabwürdigend, was du ja schon gesagt hast, ist es nicht, aber es ist einfach too much. Und ich weiß halt nicht, bei so Komödien, ob man sich dann halt auch wirklich mit der Tragweite von Alkoholismus auseinandersetzen muss. Ich finde, das passt dann da nicht rein. Dann hätte man es komplett weglassen sollen. Oder halt irgendwie nur kurz mal oder kurz zeigen. Aber sie zeigen es halt wirklich sehr, sehr exzessiv. Und ja, ich fand es auch. Also das hätten wir ruhig weglassen können.
Was ich auch ein bisschen schade fand, wenn du den ersten Teil gesehen hast, dann denkst du natürlich, dass Christopher McDonald als Shooter McGavin wieder mit dabei ist. Und ja, er ist dabei. Aber ich war dann doch relativ enttäuscht, was sie draus gemacht haben. Weil er viel zu spät neu etabliert wird, dann komplett fallen gelassen wird und am Ende ist es so eine bloße Randnotiz. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass Shooter McGavin wirklich essentiell wichtig für die Fortsetzung ist und das wirkte auch mehr so wie reingeschoben. Also wie ich schon sagte, Adam Sandler wollte seinen Kumpels eine Freude machen und wer Bock hatte, darf nochmal spielen und Christopher McDonald ist als Shooter McGavin eine Bank. Wenn der Szenen hat, das macht Spaß, ihm zuzugucken. Aber ich würde ehrlicherweise sagen, auch von meinen Erwartungen her, war ich dann schon eher ein bisschen enttäuscht, wie halt oder welche Rolle jetzt hier Shooter McGavin hat. Was ist dazu deine Meinung?
Als ich ihn gesehen habe, habe ich erstmal sofort Dreyfus-Vibes gehabt. Weil, man kann mal ruhig sagen, Shooter hockt in der Klapse, ist halt wirklich ziemlich ausgeflippt. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich gespannt, weil. Und darauf hatte ich eigentlich gehofft, dass man Ben Stillers Hal, der ja auch wieder dabei ist, dass die beiden sich vielleicht zusammentun aus Rache, um ihm, also um Gilmore dann wirklich so den letzten Schubser Richtung Abgrund zu geben. Und da hatte ich mich, da habe ich gedacht, oh, wenn er das jetzt macht, das wäre ziemlich cool. Aber ja, leider verkommt er halt auch zu so einer, ja, Randfigur, die nett dabei ist, aber ja, halt nur zu so einer Randfigur verkommt, die eigentlich nicht wirklich viel Impact hat. Das ist leider halt auch nicht die einzige Person. Das geht ja auch so mit, ich weiß nicht, ob du da drauf noch zu sprechen kommen wolltest, bestimmt, auf Caps Sohn, der dann auch auftaucht und irgendwie aber auch nicht so wirklich was zu tun hat.
Ja, also es, dadurch, wie der Film erzählt ist, findet er keine richtigen Fokuspunkte irgendwie. Du denkst immer, okay, das ist jetzt das Kernelement der Handlung, das ist das, was also so dazu bringt, dass es losgeht, und dann passiert aber nichts. Und das passiert halt ganz, ganz häufig, bis der Film dann endlich mal zu diesem Wettkampf kommt. Und ich für mich würde sagen, Shooter McGavin ist hier nicht der Hauptantagonist, es ist einfach nur eine größere Nebenfigur, die es aber nicht essentiell gebraucht hätte für den Film. Für mich ist halt wirklich der Hauptantagonist, der ich habe jetzt seinen Namen vergessen, aber er wird gespielt von Benny Safdie, was auch eine interessante Besetzung ist, denn Benny Safdie ist nicht nur Schauspieler, den hat man unter anderem auch gesehen in Oppenheimer, sondern ist auch Regisseur mit seinem Bruder Josh Safdie, und die haben halt gemeinsam Uncut Gems oder Der schwarze Diamant gedreht, wo halt eben Adam Sandler mitgewirkt hat. Und ich finde, dass der Benny Safdie schon eine coole Rolle hat, weil er spielt halt so diesen modernen Neuunternehmer, nenne ich es mal, der den Golfsport revolutionieren möchte. Und das ist natürlich eine ganz klare Parodie auf so, ich nenne es mal so, Selfmade-Millionäre der heutigen Zeit. Und man merkt auch, dass der Safdie auch echt Bock drauf hat, den zu spielen. Ich will nicht sagen, dass Benny Safdie ein herausragender Schauspieler ist, aber seien wir mal ganz ehrlich, in einem Film wie Happy Gilmore geht es auch nicht so sehr um Schauspielerei, da geht es vor allem um Charisma, und das bringt er mit. Auch wenn ich sagen muss, dass der Running Gag, den er hat mit seinem Mundgeruch, ist halt so, ja, aber es geht besser. Hast du Benny Safdie auch so als Hauptantagonist wahrgenommen, oder war es für dich dann mehr so eine Art, okay, jetzt ist der mal der Bösewicht, dass es alles so verschwommen ist in so eine wirre breige Masse?
Ja, also mir ging es tatsächlich. Ich habe den auch nicht so als Hauptantagonist wahrgenommen, weil ja, du hast halt noch außenrum noch genug, die ihn hassen. Es hätte auch Blondie sein können, der dann auch auf Rache aus ist, und der hat sich nämlich auch die Scheiße gemerkt, die dann das letzte Mal auf dem Golfplatz passiert ist. Entschuldigung. Aber es verschwimmt. Du hast einfach viel zu viele Charaktere. Die hätten sich dann auf ein paar wenige konzentrieren sollen.
Ja. Und dazu, dass halt Adam Sandler auch wirklich versucht, allen Figuren aus dem ersten Teil noch irgendwie einen Platz zu geben, und wenn sie halt gestorben sind, wie zum Beispiel bedauerlicherweise Richard Kind oder Kyle Weathers, dann versucht er halt irgendwie einen Ersatz ranzuziehen. Das ist alles nett und schön, sorgt aber halt eben dafür, dass der Film halt schon in die Länge gezogen wird. Und ich würde nicht sagen, dass Happy Gilmore 2 ein langatmiger Film ist, ganz und gar nicht. Aber ich finde, du merkst schon, der ist echt vollgestopft. Und ich muss auch sagen, dass ich ein, zwei Mal so ein bisschen auf die Uhr geguckt habe und fast schon ein bisschen erschrocken war, weil ich dachte, was, es sind erst 20 Minuten vergangen, seitdem ich das letzte Mal auf die Uhr geguckt habe. Es fühlt sich aber an wie fast eine Stunde.
Ja, so ging es mir am Schluss. Also am Schluss habe ich drauf gedrückt und habe dann geguckt und dachte, der geht noch eine halbe Stunde. Wir sind schon im Endturnier sozusagen. Okay, bin ich mal gespannt. Es war aber auch nicht, weil mir jetzt langweilig war, sondern es war einfach nur rein Interesse halber, dass ich gedacht habe, na, jetzt bin ich mal gespannt. Der müsste ja jetzt eigentlich auch gleich vorbei sein. Aber da ich wusste, dass der um die 2 Stunden geht, dachte ich, das kann ja nicht sein. Außer der Abspann geht ewig.
Aber eine interessante Frage ist jetzt auch, mal angenommen, du hast Happy Gilmore 1 nicht gesehen. Den gibt es übrigens gerade auch natürlich bei Netflix. Oder du hast Happy Gilmore 1 gesehen, aber es war nicht so wirklich dein Film. Oder aber du hast sie mal gesehen und weißt es gar nicht mehr. Ganz ehrlich, Sven, was glaubst du, für wen ist Happy Gilmore 2 eigentlich? Außer für Adam Sandler und seine Freunde.
Nee, ist für Fans. Also die Leute, die sich den zweiten anschauen und kennen den ersten nicht, werden wahrscheinlich nur ein Viertel so viel Spaß haben, wie die Leute, die halt den ersten kennen, weil der halt auch drauf aufbaut und halt, wie schon gesagt, so viele Rückkehrer, so viele Cameos. Es gibt da, das ist wie so ein Wimmelbild, also da gibt's schon wirklich viel zu entdecken, und ich glaube, ich habe auch nicht mal die Hälfte mitgekriegt. Bei einigen wusste ich's, aber ja, bei manchen, wir haben es ja gerade eben im Vorgespräch auch gehabt, wo ich gedacht habe, ja, der war dabei, echt? Und du dann, ja, ja, das ist der und der gewesen. Ach Gott, ja, stimmt. Hm. Also ist was für Fans. Für Leute, die mit dem ersten nichts anfangen konnten, Finger weg. Für die Leute, die den ersten mögen und sagen, hey, komplettieren. Und der ist auch nicht schlecht. Ich fand den trotzdem gut. Es ist so ein 50-50-Ding. Also auch von den Gags her. Also 50% haben gezündet, da habe ich gelacht. Und 50%, wo ich gedacht habe, ach nö, ach, das ist eigentlich schade. Da hätte man mehr draus machen können.
Ja, also wenn ich bedenke, ich bin ja hier schon öfters mal mit dem Kollegen Johannes zugange und dann besprechen wir also diese neuen Freitag-Neustarts von Netflix. Und in den meisten Fällen sind wir dann eher sehr enttäuscht. Und in die Kategorie fällt jetzt Happy Gilmore 2 ganz klar nicht. Der ist nicht perfekt. Und das ist auch kein Film, wo ich jemanden versuchen würde, davon zu überzeugen, dass der gut ist, weil wenn du damit nicht mit dem Humor nicht klarkommst, kommst du mit dem Humor nicht klar, da gibt's auch keinen anderen Weg. Was ich noch kurz anmerken möchte zum Thema Cameos, was glaubst du? Nochmal ein Quiz für dich. Was war der eine Cameo, den ich erst hinterher gecheckt habe, obwohl es eigentlich mit einer der größten Namen war? Aber ich habe den wirklich erst so in so einem Abspann, hä? Und dann, und dann war ich von mir selbst überrascht, dass ich ihn nicht erkannt habe.
Ja, ich tippe mal auf Eminem.
Ja, richtig, es war Eminem.
Also ich hatte es gelesen, hab's aber auch vergessen. Und als es dann zu dem Ding kam, dachte ich, ach Gott, ja, stimmt. Und also ich habe ihn erkannt, aber er ist schon ganz gut zurechtgemacht. Also musst du schon zweimal hingucken.
Ja, und ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Cameo ist, aber welche der Nebenfiguren ich kann es dir gar nicht genau sagen, warum, aber ich finde den Typen A sympathisch und B mal lustig. Ich mochte Haley Joel Osment, der ja so einen feindlichen Golfspieler spielt, auch so einen coolen Typen, der ja wie jede Figur auch hier so einen Running Gag hat, nämlich, dass niemand seinen Namen sich behält. Das ist irgendwas mit B, Billy, Barry oder Benny oder so. Das fand ich... Ne? Also allgemein, die größte Überraschung für mich war tatsächlich, dass John Turturro keinen Gastauftritt hatte, weil der gehört ja auch so eigentlich zum Freundeskreis von Adam Sandler. Aber hey, also wir können hier gerne mal ein paar Leute aufzählen. Wir haben an Steve Sammy dabei, wir haben aus der Wrestling-Blase Becky Lynch und MJF haben wir mit dabei. Wir haben natürlich ganz, ganz viele von Sandlers Familienangehörigen mit dabei. Wir haben den werten Herrn dabei, der in Breaking Bad Huey spielt, der sehr alt geworden ist und dem die Handprothese nicht so gut steht wie Kyle Weathers, um es mal ganz ehrlich zu sagen.
Ja.
Wir haben wirklich haufenweise auch US-Sportler da drin, von denen, glaube ich, Sven mehr erkennt als ich. Also, wenn ihr einen Film nur gucken wollt, um Cameos zu zählen, be our guest. Also, bitte zählt gerne nach und schreibt in die Kommentare, wie viele es waren. Ich aktuell würde sagen, es waren locker 25 bis 30 Cameos.
Gehe ich locker vor. Definitiv. Also ich glaube auch einige, wie gesagt, hat man auch nicht so gesehen, auch von den Golfern waren ja auch einige wirkliche Stars von der Golf, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber von damals zumindest mal. Was ich noch kurz gesehen habe, war natürlich John Lovitz. Dann hätten wir auch ein bisschen Rob Snyder, der auch nur wirklich nur so einen 2-Sekunden-Auftritt hat. Und Steve Buscemi. Und ich war auch...
Darf ich mal deinen Briefkasten benutzen?
Und ich war auch wirklich halt überrascht, wie viel Hochkaräte der da reingepackt hat. Also auch wenn du so mal einen kurzen Kameraschwenk hast, da stehen locker 4-5 Leute, wo du denkst, ach du meine Güte. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend und macht halt auch Spaß zum Mitraten und Rätseln.
Ja, definitiv. Was man noch sagen kann, der Film sieht gut aus. Der ist natürlich jetzt nicht so effektlastig wie irgendwie wie Oldcard 2. Da gibt's natürlich einige Effektshots, aber ich finde der Film, der ist gut inszeniert. Der reißt keine Bäume aus, aber er pflanzt auch keine. Der ist einfach richtig schön solide inszeniert. Was ich interessant finde, ich konnte ja letztes Jahr Beverly Hills Cop 4 in einem Kino gucken. Und da wirkte der Film wirklich cineastisch auf mich. Und ich habe mich gefragt jetzt bei Happy Gilmore 2, ob der vielleicht auch im Kino anders auf mich gewirkt hätte. Und um das gleich zu sagen, ich finde, dass für mich Beverly Hills Cop 4 als späte Fortsetzung dann doch besser funktioniert als Happy Gilmore 2, weil Happy Gilmore 2 ist halt letztlich nicht mehr als ein Klassentreffen. Das ist okay, wenn man das einmal, glaube ich, registriert hat und auch für sich damit klargekommen ist und weiß, da wird nichts mehr Großes kommen, das ist im Prinzip einfach nur, guck mal hier, wir treffen uns, haben Spaß, dann hast du damit eine gute Zeit. Aber wenn du halt wirklich erwartest, dass das eine richtige Geschichte erzählt, das tut es, aber mehr so auf halber Kraft. Was ich aber trotz allem, und ich bin gespannt, was du dazu sagst, lieber Sven, weil das, jetzt kommen wir mal zu einer Sache, da bist du beheimatet, nämlich zu Rambo. Jetzt fragst du dich natürlich, wie kommt der dumme Stu denn jetzt von Happy Gilmore auf Rambo? Sind die verwandt oder so? Na klar, stimmt schon, Happy Gilmore ist der Schippschwager von Rambo. Nein, der Film, wie der Film endet, so auch Happy Gilmore 2. Und ich finde diese Szene echt schön, die wir sehen. Das kann man, glaube ich, hier ohne es zu spoilern verraten. Wir sehen einfach nur, wie Happy Gilmore eine Straße entlang geht. Und sorry, aber ich hatte komplette Rambo-Vibes. Und bitte sag mir, dass ich nicht alleine da bin.
Ich habe noch auf It's a Long Way Home, oder It's a Long Way heißt es, glaube ich. Ja, ja, genau. Ich habe nur drauf gewartet. Ich habe eigentlich nur drauf gewartet, sie hätten es einspielen, weil das ist dieses selbe Szenario. Er läuft auf der rechten Seite da entlang mit seinem Golfbag und ich dachte auch, zieh in die Lande, Happy. Zieh in die Lande und verbreite den Sport.
Ja, wirklich. Also ich finde, kann natürlich sein, dass es absichtlich als Hommage gedacht war oder als Parodie, aber ich finde, was sie damit sehr deutlich machen, ist, dass sie gerne mit Happy Gilmore lachen und auch teilweise über ihn lachen, aber sie nehmen die Figur trotzdem irgendwie dann doch ernst. Das hat mir eigentlich gefallen. Und nach Happy Gilmore 2 muss ich sagen, wenn ihr einen dritten machen wollt, bitte, ich habe nichts dagegen, aber es ist an und für sich auch ein schönes Endbild, einfach diese Figur ziehen zu lassen. Auf der anderen Seite, was wir in den letzten paar Jahren gelernt haben, nie keine Figur, die erfolgreich war, wird einfach so ziehen gelassen. Grüße an Disney. Aber es war ein schönes Endbild irgendwie. Also allgemein, der Film, so viele kleine Makel und Fehlerchen, der auch hat, aber ich muss mich echt konzentrieren, um mich zu erinnern, wann das letzte Mal so ein Netflix-Film kam, den ich so ohne Bad Vibes und ohne, dass ich hier in die Tischkante beiße, wirklich so von der ersten Minute bis zur letzten durchgeguckt habe, ohne aufs Klo zu gehen, ohne zu skippen, ohne die Wiedergabegeschwindigkeit hochzustellen. Habe ich bei Happy Gilmore 2 nicht gemacht. Fand ich ihn perfekt? Nein, aber irgendwie war es schön. Es war ein schönes Filmerlebnis für mich.
Ja, also wie gesagt, ich habe auch viel gemeckert und ja, sie haben wirklich ihre Problemchen, aber ich hatte 2 Stunden eine gute Zeit.
Ja.
Ich habe gut gelacht, ich habe geraten, ich habe gerätselt und geguckt und dachte, oh cool, vielleicht macht er das, vielleicht macht er dies und wie gesagt, ein paar Gags haben bei mir oder einige haben bei mir einfach nicht funktioniert, aber das hat jetzt auch nichts zu sagen und dafür hat der Rest funktioniert. Ich muss wirklich sagen, ich habe ein bisschen Bauchweh gehabt, bevor ich das Ding angeschmissen habe. Weil ich dachte, oh, wie du schon sagst, ja, Netflix, ne, yeah, ist da qualitativ, gerade momentan finde ich so bei einigen Sachen wirklich, wo ich denke, oh Gott, das muss nicht sein. Und ich wurde aber trotzdem überrascht, dass er mich echt gut unterhalten hat.
Ja, definitiv. Was glaubst du, Sven? Was kommt als nächstes von Adam Sandler und vielleicht von Netflix? Kommt vielleicht ein Billy Madison 2? Kommt ein Happy Gilmore 2? Kommt und pass auf, darauf hätte ich echt Bock, aber ich glaube, das trauen sie sich nicht. Aber leg dich nicht mit Sohan an 2. Ich weiß, in der jetzigen politischen Situation ist das mehr als schwierig, aber Sohan ist ja mit zu einer meiner Lieblings-Adam Sandler-Filme. Ich mag den wirklich unglaublich gerne. Was ist bei dir so? Wo sagst du, okay, Adam, wenn du gerade dabei bist, deine alten Figuren wiederzubeleben, auf welche Figur hättest du auf ein Wiedersehen Bock?
Boah, gute Frage. Also ich glaube auch Sohan ist aufgrund der politischen Lage nicht möglich. Also es aber wäre schon möglich, aber ne? könnte viel, viel Ärger bedeuten. Ah, ich weiß nicht. Also ich hatte nach dem Abschlussbild bei Happy Gilmore, ich habe damit, glaube ich, auch meinen Frieden jetzt gemacht. Ich bräuchte keinen dritten, weil ich glaube, das kann jetzt eigentlich nur noch in die Hose gehen.
Okay, pass auf, ich stell die Frage anders. Stell dir vor, du bist jetzt nicht unser Sven, stell dir vor, du bist Netflix. Du bist Netflix. Du hast einen Vertrag mit Adam Sandler über so und so viele Filme und du weißt, man kann neues Zeug produzieren, das ist auch erfolgreich, aber worauf die Leute richtig stehen, ist Nostalgie. Also, wenn du Netflix wärst, Welche, woher würdest du sagen, pass auf, Adam, ich habe nachgedacht, Happy Gilmore 2 war super. Was glaubst du? Was würdest du Adam sagen, was als nächstes ansteht?
Ich weiß es nicht. Also Big Daddy fand ihn ganz, ganz okay, aber von Waterboy brauche ich keine Fortsetzung, von den ernsthaften Sachen auch nicht. Murder Mystery fand ich okay, aber brauche ich auch nicht mehr.
Bulletproof gab's doch noch, diese
Action. Oh ja, stimmt, mit Wayans, ja. Stimmt. Ah, und natürlich Spiel ohne Regeln, aber da brauche ich auch keinen zweiten. Der ist jetzt 60, der wird sich aber kaum noch in den Knast reinsetzen, höchstens als wirklicher Coach. Um dann die Jungen zu coachen.
Aber stimmt, der war auch gut.
Den mag ich sehr. Aber ich glaube, dann willst du das auch nicht sehen. Weiß es nicht. Ist es, keine Ahnung.
Ich glaube, der nächste
Film. Happy Place.
Ich glaube, der nächste Film mit Sandler ist ja, glaube ich, dieser Jay Kelly, wenn ich mich richtig informiert habe. Der gilt ja jetzt schon so ein bisschen als Award-Contender. Ich bin mir gerade unsicher, ob es auch ein Netflix-Ding ist, aber er wird auf jeden Fall demnächst wieder in einer, Anführungszeichen, ernsteren Rolle zu sehen sein. Und das kann er ja auch, das muss man ganz klar sagen. Ja. Ich habe mal für Filmstarts deine Eigenwerbung einen Artikel geschrieben, da ging es darum, dass Adam Sandler wissenschaftlich bewiesen, der meistgehasste Schauspieler Hollywoods ist. Kann ich verstehen, wenn man sich so Kopfzeug anguckt wie Jack und Jill. Aber ich finde halt, bei Sandler ist das Gefälle sehr hoch zwischen den Qualitäten einzelner Filme und dem Charisma und dem guten Ruf, den er hat. Denn als ich heute mal durch seine Filmografie gegangen bin, da waren auch viele Filme dabei, ich habe die gesehen, aber ich hätte die jetzt komplett vergessen. Sowas wie Bedtime Stories oder wie Click, wer sich da noch erinnert, ne?
Das Click mag ich. Weil allein schon, da spielt David Hasselhoff mit.
Und der forzt David Hasselhoff ins Gesicht. Ich weiß, du bist einfach gestrickt.
Ja, natürlich. Und da habe ich wirklich, wirklich gelacht. Da lache ich auch immer noch.
Okay.
Gib's offen zu.
Ich glaube, wir sind jetzt hier an einem Punkt angekommen, wo wir zu Happy Gilmore 2 nichts mehr viel zu sagen haben, außer vielleicht unser Fazit. Oder hast du noch irgendetwas, was du loswerden möchtest?
Ich hätte dich noch gefragt, was dein Happy Place ist, aber...
Mein Happy Place? Boah. Ganz ehrlich, kein Happy Place, aber was ich mir halt auch schon bei der Sichtung von Happy Gilmore 1 vor ein paar Wochen gedacht habe, man müsste mal wirklich einen Film drehen, eine Komödie über einen Minigolfplatz. Weil... Ich weiß nicht, ob du Erfahrung mit Minigolf hast. Ich bin groß geworden in einer Stadt und der Minigolfplatz war von mir fußläufig 3 Minuten entfernt. Das heißt, ich habe sehr viel Zeit um und in diesem Minigolfplatz verbracht. Kein großer Minigolf mit Schwarzlicht, das waren einfach nur 5 Bahnen, wo ein paar Winkel reingebaut waren und gut war. Aber das Klientel, was da damals rumgelaufen ist, das fand ich irgendwie immer ganz spannend. Und ich finde, Minigolf eignet sich eigentlich sehr gut für Filme, weil zum einen ist es immer so ein bisschen sehr speziell und absurd, aber du hast auch diesen sportlichen Wettkampf mit drin. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass Minigolf jemals wirklich in einem Film groß vorkam. Ich weiß, es gibt diese Komödie 2x2 mit Lily Tomlin und Bette Midler, wo Fred Ward einen Profi-Minigolfer spielt. Das habe ich mir behalten. Aber ansonsten hätte ich mal, glaube ich, echt Bock auf einen Minigolf-Film. Und ganz ehrlich, Netflix, mach eine Doku. Macht eine Doku. Ihr macht doch über alles Dokus. Über Poop-Cruises, über irgendwelche PI-Moms oder über diesen komischen Balloon-Boy. Ganz ehrlich, gib mir eine Minigolf-Doku. Das möchte ich haben. Ich möchte wirklich mehr über die Welt des Minigolfsports erfahren. Und wer weiß, vor ungefähr 20 Jahren hat sich niemand für Dart interessiert. Mittlerweile ist es eines der größten Sportereignisse überhaupt, wenn dann diese übergewichtigen Herren irgendwo in der Kneipe ihre Pfeile auf das Brett werfen. Warum nicht auch Minigolf?
Also ich würde es dir gönnen. Ich bin jetzt kein großer Dart-Fan.
Ich auch nicht.
Jetzt noch nicht. Aber Minigolf, klar, hat man früher bei uns auch. Wenn es dann in den Park ging, hat man Minigolf gezockt.
Ja.
Und das hat ein sehr hohes Aggressionspotenzial. Also das
stimmt. Bei uns war es Bahn 8. Das war, wo du musstest so eine Anhöhe den Ball drauf pfeffern, damit er in so einem Netz landet. Das habe ich nie geschafft.
Ja, das kennen wir auch, ja. Das kennen wir. Mein Schläger ist da oft drin gelandet und eben und 5000 Verwünschungen und Scheiße und sonst irgendwas. Aber irgendwann habe ich es dann doch mal gepackt. Nee, okay, Minigolf bin ich dabei.
Okay. Gut, dann kommen wir zu unserem Fazit und dann noch zur Auflösung der Frage, welches Sequel hat am längsten gebraucht. Und mir wurde angeraten, ich soll wirklich öfters so ein bisschen in Letterbox-Wertungen mein Fazit rausgeben. Deswegen, pass auf, es war, nach der Sichtung war es eine 3 von 5. Mittlerweile wäre es 3,5 von 5, was bei mir schon eine recht gute Wertung ist. Also ich habe jetzt keinen Bock, den innerhalb der nächsten 3-4 Jahre nochmal zu gucken. Aber irgendwann habe ich Bock auf Happy Gilmore 1 bestimmt wieder. Und da bin ich mir sehr sicher, werde ich mir auch Happy Gilmore 2 angucken. Und wenn es vielleicht nur zur Vorbereitung ist, von Happy Gilmore 3. Dein Fazit bitte zu Happy Gilmore 2.
Ja, es ist zu viel, er hat seine Schwächen, aber es ist trotzdem ein Wohlfühlpaket und es hat Spaß gemacht. Und ich würde es auch, verdammt, ja, genauso sehen wie du. Also wenn ich den ersten schaue, dann hast du auch Bock auf den zweiten. Und denkst, ey, komm, lass nochmal die Family und lass nochmal Good Times. Und ja, du musst halt auch nicht viel nachdenken, sondern du kannst es schön berieseln lassen, hast deinen Spaß und kannst auch für 2 Stunden den ganzen anderen Blödsinn vergessen.
Ja. Ja. Ist so ein bisschen wie beim Döner bestellen. Wenn du den Döner bestellst, dann bestell halt auch noch Pommes dazu, was soll's.
Ne? Nee. Ein Lamadschun hätte ich gern noch dazu.
Oder ein Lamadschun, auch gern. Lamadschun ist gut. Oh ja.
Gefüllt mit Fleisch.
Oh, Fleischsalat.
Nur Fleisch.
Ach, der Nektar der Männlichkeit. Okay. Liebe Leute, vielleicht habt ihr ja schon in die Kommentare eure Vermutungen geschrieben, welches Sequel am längsten gebraucht hat. Ich habe tatsächlich 2 Sequels, die echt lange gebraucht haben. Und zwar sind beide von Disney. Wir müssen aber hier unterscheiden, nämlich das eine Sequel, das ist nicht ins Kino gekommen, das andere ist ins Kino gekommen. Sven, ich lasse dir die Entscheidung. Was willst du raten? Das Nicht-Kino-Sequel oder das Kino-Sequel?
Ich nehme das Kino-Sequel.
Okay, dann lasst euch da draußen und auch dir gesagt sein, das offizielle Sequel mit der längsten Zeit zwischen dem ersten und zweiten Teil ist Bambi. 1942 kam Teil 1, dann auf Direct-to-Video kam 2006 die Fortsetzung, das sind 64 Jahre.
Und zählt Bambi Reckoning auch, was jetzt demnächst kommt?
Nein.
Schade.
Nein, den können dann vermutlich die Kollegen bei dem Movie Cannabis besprechen. Ich glaube nicht, dass wir den hier sehen werden. Aber Sven, pass auf, jetzt die Frage für dich. Du hast dich für den Kinofilm entschieden. Mary Poppins Rückkehr aus dem Jahre 2018 ist die offizielle Fortsetzung von Mary Poppins. Was glaubst du, wie viele Jahre hat es gebraucht zwischen Teil 1 und Teil 2? Kleiner Tipp, Bambi hatte 64 Jahre und ist damit Top 1. Und Mary Poppins zurück ist auf Platz 2. Das heißt, es muss unter 64 Jahre sein.
Oh Gott. Ich tippe auf 55 Jahre.
Das ist fast richtig. Es sind 54. Also, was ist denn heute mit dir los?
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich wette mit dir, das sind die gesamten Punkte, die für das nächste Projekt, wo ich eigentlich jemandem was beibringen soll. Es geht gerade alles flöten, weil ich die immer nur um 1 verpasst habe. Okay, dafür kriegst du aber bei der nächsten Class 1 drauf.
Ach ja, aber wirklich, also ich bin halt immer so baff, weil ich weiß noch, wie ich dachte, okay, zwischen Indiana Jones 4 und 5 sind ja auch 15 Jahre. Das hat sich nicht so lange angefühlt für mich zumindest. Aber wenn du überlegst, halt so über 50 Jahre, das ist schon eine Hausmarke. Muss man mal ganz klar sagen.
Ja, ich bin auch mal gespannt, was es so demnächst noch alles zutage fördern, was man irgendwie schon ad acta gelegt hat.
Ja, es gibt da Disney so, ey, wir haben hier in unserem Tresor einen Film gefunden, den haben wir noch nicht remade. Was?
Die könnten mal eine Live-Action-Version von Taran und der Zauberkessel machen.
Das hätte Potenzial. Weißt du, worauf ich Bock hätte? Königreich für ein Lama. Live-Action ist
auch geil. Ja, das stimmt.
Okay. Gut, dann sind wir jetzt hier, glaube ich, erstmal durch, bevor wir jetzt auch weitere potenzielle Disney-Remakes aufzählen. Ich möchte noch ganz kurz den lieben Kollegen, gerade eben schon angesprochen, Johannes grüßen. Das ist ja normalerweise mein Netflix-Buddy, mit dem ich die ganzen Netflix-Filme bespreche. Und normalerweise ist es dann immer so, wir mögen die Filme nicht, aber sie sind dann doch sehr erfolgreich und landen auf Platz 1 in Netflix-Charts. Ich glaube, ich bin jetzt kein Nostradamus, wenn ich sage, ey, Happy Game of Zwei wird sowas, ob du nur auf Platz 1 landen, ob mit Besprechung oder ohne. Aber zumindest würde ich sagen, ja, das ist ein Netflix-Film, der darf auch gerne erfolgreich sein. Er ist nicht perfekt, aber er ist charmant. Das ist ein Urteil, das kann ich so auch auf den Sven und auf mich ummünzen. Wenn ihr das anders seht, dafür gibt es die Kommentare. Deswegen überschüttet uns mit eurem Hass oder auch gerne eurer Liebe. Hauptsache irgendeine Reaktion. Ansonsten sei noch gesagt, wir sind bei Discord, wir haben da einen kostenlosen Community-Server. Guckt mal in die Shownotes, da findet ihr den Link dazu. Und alles Weitere gibt es dann auch noch in den Shownotes, was Webseite angeht. Ach, was kommt? Was soll der Geiz? Ja? www.tele-stammtisch.de, da habt ihr es. Könnt ihr auch gerne mal drauf gucken. Ich sage hier, genau, Haus raus. Ich sage jetzt hier, einen wunderschönen Tag wünsche ich euch noch. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, zumindest wenn ihr es an einem Freitag hört. Wenn ihr es an einem Montag hört, dann wünsche ich euch einen schönen Dienstag. Und wenn ihr es an einem Mittwoch hört, dann ist es eh schon zu spät. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Sven, das letzte Wort gebührt dir.
Vielen Dank. Ich wünsche euch viel Spaß und tippen. Einfach tippen.
Ach, du hast tippen gesagt. Oh.
Tippen? Was hast du denn verstanden?
Das sage ich jetzt besser nicht.
Okay. Nein, ich habe gesagt tippen.
Okay.
Einfach rein.
Doppel-P. Ciao.
Ciao.